bin ich dem lieben Gott dankbar, dass egal wie viele Gottesdienste und welche Gottesdienste wir feiern, es wird Weihnachten werden. Jesus Christus ist für uns auf die Erde gekommen. Völlig wurscht, was wir am 24. Dezember machen oder nicht machen.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, beschwert, begeistert. Mein Name ist Annika Hoppe-Seiler, neben mir sitzt meine Kollegin Carina Harbeuter und unser Gast heute ist Herr Dekan Peter Huschke aus Erlangen. Hallo Herr Dekan, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie sind 63 Jahre alt, verheiratet, haben drei Kinder und sind seit inzwischen, das muss ich kurz rechnen, 2008 sind Sie nach Erlangen gekommen, also jetzt schon 12 Jahre Dekan hier in Erlangen. Und wir möchten heute mit Ihnen sprechen über das, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt, nämlich die Advents- und Weihnachtszeit. Sie haben gerade vorher schon eine Karte gezogen, auf der eines unserer vielen BE-Wörter stand. Welches Wort haben Sie denn da gezogen?
Das Wort beunruhigt.
Dann möchte ich Sie jetzt fragen, Herr Huschke, in 4 Wochen ist Weihnachten. Beunruhigt Sie das?
Nein, ich freue mich drauf. Es tut uns einfach gut auf die Zeit. Und ich freue mich auch auf die Adventszeit. Ja, wo man über manches nachdenken kann. Ich freue mich auf Plätzchen und ja, ich merke gerade, vor Weihnachten stehe ich immer in der Herausforderung, dass man einiges an Andachten und Predigten schreiben muss. Und das ist einfach schön, dass ich mir dafür Zeit nehmen darf.
Jetzt wurde ja schon viel auch darüber gesprochen, sowohl medial, aber auch innerkirchlich, was denn eigentlich in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen möglich ist an Advents, aber auch vor allem an Weihnachtsgottesdiensten. Und es gibt ja, glaube ich, schon sehr vielfältige Ideen, über die wir heute auch sprechen möchten. Was ist denn da so die verrückteste Idee, von der Sie gehört haben?
Also die verrückteste Idee finde ich, es könnte nicht Weihnachten werden, wenn keine Gottesdienste stattfinden. Da bin ich dem lieben Gott dankbar, dass egal wie viele Gottesdienste und welche Gottesdienste wir feiern, es wird Weihnachten werden. Jesus Christus ist für uns auf die Erde gekommen. Völlig wurscht, was wir am 24. Dezember machen oder nicht machen.
Wenn man jetzt aber doch Gottesdienst feiern möchte, was gibt es denn da für Möglichkeiten und was wird da angedacht?
Ich glaube, es gibt ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Ich sage mal, vom ganz klassischen Heiligabend-Gottesdienst mit deutlich verminderter Besucherzahl, mit Abstand, mit Maske, eben unter Beachtung der Regeln, über Möglichkeiten, das Ganze bewusst im Freien zu feiern, um dort die Dinge möglich zu machen, bis hin zu Möglichkeiten, den Gottesdienst in der Familie zu Hause zu feiern, im ganz kleinen Kreis, gerade da, wo besonders schützenswerte Menschen dabei sind, bis hin zur Möglichkeit, im digitalen Bereich Angebote zu setzen und da Gottesdienste, Musik, gesprochenes Wort einzusetzen. Und in dem weiten Bereich weiß ich, dass Kirchengemeinden unterwegs sind. Im Übrigen auch neben den neuen Medien, auch die ganz klassischen Medien nutzend, zum Beispiel eine Karte schreiben, einen Brief schreiben oder auch einen Heiligabendspaziergang von Station zu Station durch die Stadt ablaufen zu können.
Da dürfte dann eigentlich für jeden und jeder ein bisschen was dabei sein, der auf der Suche danach ist.
Ich glaube, wer auf der Suche ist und schaut, ja, ein Problem sehe ich bei uns im Augenblick noch darin, dass diese Angebote zwar alle gemacht werden und auch innerhalb der Kirchengemeinde oder denen, die mit Kirchengemeinde verbunden sind, gut kommuniziert werden. Ein Problem sehe ich noch, wie wir die Menschen erreichen, die einfach kaum Kontakt oder gar keinen Kontakt zur Kirchen- und Kirchengemeinde haben, wie die überhaupt von den Angeboten erfahren. Da rätseln wir noch und geben uns Mühe, auch mit örtlicher Presse zusammen. Klar, natürlich das Internet nutzend, aber wer eben nicht nachschaut und sucht, wie sie es gerade formuliert, dem fällt es womöglich gar nicht auf, was alles stattfindet. Das sind die Kirchengemeinden auch noch am Tüfteln, wie man gerade an solche Menschen auch rankommt.
Das klingt ein bisschen so, als ob Sie das durchaus auch als Verpflichtung der Kirche sehen, in welcher Form auch immer, gerade in Krisenzeiten dann da zu sein und die Angebote nicht nur zu machen, sondern auch aktiv auf Menschen zuzugehen. Ist das so?
Das ist in der Tat so. Und es ist ja so, dass wir ganz viele allein Mitglieder unserer Kirche haben, die sehr oft unsere Angebote nicht wahrnehmen. Sonntagsgottesdienst sind es 3-5%, die anderen sind auch da. An Heiligabend sind es vielleicht 15-20%, die anderen sind auch da. Und vielleicht interessieren die sich ja gerade im Jahr 2020 auch für Angebote von Kirche. Und da sind wir sicher als Kirche auch gefordert. Und das merkt man gerade in der Stadt wie Erlangen. Es gibt zunehmend mehr Menschen auch, die eben nicht mehr institutionell mit Kirche verbunden sind, auch nicht mehr Mitglieder in Kirche sind, sich aber durchaus für deren Angebote interessieren. Aber ich begegne ganz oft Menschen, die dann völlig verwundert sind. Ach, das macht ihr auch. Bis zu dem Satz, den ich dann immer wieder höre, ich war jetzt vor 30 Jahren nicht mehr im Gottesdienst, aber es ist ja gar nicht so langweilig, wie ich gedacht habe. Und also gerade die kriegen dann oft Dinge nicht mit. Und da müssen wir einfach nochmal schauen. Und da sind wir neben den Hauptamten sehr stark auf die Gemeindeglieder auch angewiesen, dass die einfach Nachbar, Nachbarin, Berufskollegen, Berufskolleginnen, Freunden im Verein oder so, schau mal, da wäre was, was dich interessieren könnte oder was für dich passen wird. Schau da mal ins Internet rein, geh mal an den Ort, schau mal in den Schaukasten hinein.
Und jetzt über die Gottesdienste hinaus, was kann Kirche denn gerade momentan vielleicht noch bieten oder was beschäftigt auch die Gemeinden vor Ort?
Ich glaube, was Kirche bieten kann und was, wenn Sie Fernsehen und Radio schauen, ja auch sehr oft genutzt wird, ist unser ganz breites Spektrum der Kirchenmusik. Auch da sind ganz viele Angebote da, bis hin, dass ich mich aus meiner Jugendzeit daran erinnere, dass es auch im Bereich der Rockmusik durchaus zu Weihnachten spannende Sachen gibt, die plötzlich am Heiligen Abend gespielt werden, die dann einfach auch interessant sind. Ich glaube, da ist ein großes Angebot auch da. Natürlich auch im Klassischen, im Bereich der Literatur, wenn Sie in die Zeitung schauen, da finde ich immer wieder sehr, sehr spannende Angebote auch, die einfach das Thema aufgreifen.
Wie sieht es denn mit dem Bereich der Seelsorge aus? Merken Sie da gerade einen verstärkten Bedarf oder könnte es da noch aktive Angebote geben?
Ich merke, dass ein sehr großer Bedarf da ist. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen die hauptamtlichen Kollegen und Kolleginnen hier sehr beschäftigt sind, was im Übrigen natürlich auf jeden Heiligen Abend zutrifft. So bitter es für uns alle ist, die Suizidrate in Deutschland ist an keinem Tag des Jahres so hoch wie in den Weihnachtstagen. Hier ist die Suche nach Kontakt da. Da sind wir als Kirche stark gefordert. Es wird aber da auch deutlich, dass da nur eine Kirche Chance hat, die nicht nur eine Kirche der Hauptamtlichen ist. Die Hauptamtlichen können und müssen ihre Angebote setzen, sind ansprechbar. Aber darüber hinaus sind gerade an diesem Tag, wo Menschen eben sehr stark und vielleicht noch verstärkt erfahren, dass sie allein sind, sind Nachbar, Nachbarin, sind diese ganzen anderen Bezüge sehr arg wichtig. Und ich merke es gerade bei Geburtstagsbesuchen schon in der Adventszeit, wie es auch hier in Erlangen nicht wenige Häuser gibt, wo sich Menschen umeinander kümmern, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nur dass sie zufällig in derselben Straße oder im selben Haus leben und da mit kleinen Geschenken, ja jetzt auch an Weihnachten in der Adventszeit, füreinander da sind. Da, wo man sich wirklich umeinander kümmern will, da finden die auch in Corona-Zeiten mit Abstand und Maske eine gute Möglichkeit. Also das erlebe ich jetzt schon so, wo wirklich der Wille da ist, für jemand anders da zu sein. Da finden die Formen. Und wenn mehr, was ich jetzt vor kurzem wieder erlebt habe, wenn es halt so stattfindet, der eine ist oben im Fenster, der andere steht unten auf der Straße, ja, dann ist der Abstand mit Sicherheit gewahrt und es geht gut. Also ich glaube, diese Sache ist heute, ist in dem Jahr mindestens genauso sehr gefordert wie sonst. Was mir auch Kummer bereitet, ist, das lesen Sie aber ja sonst auch und das trifft uns in der Kirche natürlich auch, dass Seelsorge und füreinander Dasein, das ist etwas, was jede und jeder von uns leisten kann, dass wir aber auch zunehmend einfach Menschen haben, die entsprechend auch seelisch erkrankt sind, wo man dann auch Profis hat und da ist es im Augenblick nicht nur in Erlangen so, dass es sehr schwierig ist, da wirklich Profis zu bekommen. Und das wird sicher in den Weihnachtstagen noch einmal verstärkt der Fall sein. Wobei ich glaube, dass dieses Alleinsein noch mal ganz verstärkt an Silvester und zur Jahreswende auftritt. Auch da sind wir einfach noch mal gefordert.
Welche Rolle kann Digitalisierung dabei spielen, füreinander da zu sein? Erleben Sie das auch als Chance, auch für Kirche?
Also ich glaube, da haben wir in Kirche genau das gleiche breite Spektrum wie in der Gesellschaft auch. Für viele in Kirche ist es längst eine Selbstverständlichkeit und es ist eine ideale Möglichkeit aufzunehmen. Am meisten muss ich immer grinsen, wenn dann am Heiligen Abend die Webcams eingeschaltet werden und die Enkelkinder in Amerika oder in Japan live mit im Wohnzimmer sitzen, lang vor Covid-19. Ich glaube, alle, die selbstverständlich mit der Digitalisierung umgehen, für die ist da was ganz Tolles da, was sie jetzt auch nutzen können. Einige haben in den letzten Monaten da ganz viel dazugelernt und können es erstmalig nutzen. Das ist auch prima. Bitter ist es für diejenigen, die halt mit Digitalisierung überhaupt nichts anfangen können oder wollen. Die sind einer ganz großen Chance beraubt. Und anders als das oft kommuniziert wird, habe ich leider nicht den Eindruck, dass das nur auf ältere Menschen beschränkt wird. Ich habe den Eindruck, das geht quer durch die Generationen, weil ich manchmal den Eindruck habe, gerade bei jüngeren Leuten, dass sie beruflich gewohnt sind, digital zu arbeiten. Aber komischerweise in dem Augenblick, wo es ums Privatleben geht und Kontakte und ernsthaft miteinander reden, da darf man das nicht digital machen, das geht nur analog. Und dabei erlebe ich da wirklich, wenn man gerade zu zweit, zu dritt, zu viert sich da digital miteinander unterhält, kann das Gespräch durchaus eine ähnliche Intensität haben, gerade wenn man sonst vertraut ist, wie eben im Direkten. Aber nochmal, das hängt ganz stark, ob beide gewohnt sind und sich auf dieses Medium einlassen. Also ich kenne genügend über 80-Jährige, die völlig problemlos digital unterwegs sind, die halt bisher es wahnsinnig genossen haben, dass bei der Digitalisierung immer was nicht geklappt hat und man deswegen die Enkelkinder oder die Kinder hat in die Wohnung holen können, dass die einem das erklären. Ich weiß von manchen Enkelkindern und Kindern, dass der Verdacht da war, dass gar nichts kaputt war, aber die Oma wollte einmal wieder vor Ort haben. Das entfällt im Augenblick, aber wie gesagt, da sind gute Voraussetzungen da und da ist es zweifellos eine Riesenchance.
Wie geht's Ihnen da ganz persönlich damit? Also Sie haben ja auch schon im Frühjahr angefangen, Videobotschaften aufzunehmen und jetzt sitzen Sie hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob Sie vorher schon mal einen Podcast aufgenommen haben in Ihrem doch langen, erfahrungsreichen Leben als Dekan. Entspricht Ihnen die neue Technik oder ist es schon eher so?
Also ich gestehe, dass ich so das persönliche Gespräch, den Gottesdienst in der Kirche, dass mir das mehr Gefühl von Heimat vermittelt. Aber ich merke einfach, wenn ich mich auf die neuen Medien einlasse, einen Podcast mache, ein Video drehe, in all diesen Formen, dass ich da wahnsinnig viel dazulerne. Und ich merke auch, dass ich da nochmal anderen Menschen begegne, die dieses Medium einfach deutlich mehr haben. Und ich habe das Glück, 3 Kinder zu haben, die mich durch all diese Medien mit mir Kontakt aufnehmen und der Dummheit ihres Vaters versuchen aufzuhelfen. Und das macht auch enorm viel Spaß, weil ich auch merke, die haben nochmal Chancen, die auch ein normales, direktes Gespräch nicht hat. Wie gesagt, so sehr mir das direkte Gespräch wichtig ist, aber manche Sachen gehen einfach viel besser. Beispiel einer unserer Söhne lebt in Österreich. Da war es einfach ein Segen, dass wir das Digitale hatten. Da war es eigentlich eher so, dass zu Beginn der Covid-19-Zeit der Kontakt zwischen ihm und uns intensiver geworden ist, dank dieser digitalen Möglichkeiten. Und ganz simpel, meine Mutter hat gesagt, sie findet es mit Covid-19 eigentlich für sie ganz schön. So viel haben ihre Enkelkinder noch nie angerufen wie jetzt. Also da sind Möglichkeiten drin, wenn man will.
Ich habe das privat schon auch so erlebt, dass in meinem Freundinnenkreis, der doch über mehrere Länder verteilt ist, dann die Menschen auf einmal abends Zeit haben. Und es braucht gar nicht so viele Anläufe, dass man sich verabredet, sondern am nächsten Montagabend haben wirklich 8 Leute Zeit und man trifft sich online. Das ist einer der schönen Nebeneffekte auf jeden Fall gewesen, ja.
Ja, und auch, es gibt die Möglichkeit, auch Qualität zu steigern. Wenn ich was Schönes mache, was ich dann ins Internet reinstelle, kann ich auch 3 Fehlversuche haben. Oder ich kann am Schluss sagen, die Idee war gut, habe ich gedacht. Wenn ich mich jetzt selber reden höre, war die Idee nicht einmal halb so gut. Man kann das Ganze auch wieder löschen und was Neues machen. Also auch da sind Möglichkeiten drin. Und man kann das, was man aufnimmt, mit denen man es aufnimmt, besprechen. Und es ist ganz toll, auch Menschen, die von Technik viel Ahnung und von Theologie keine Ahnung haben, wie bereichernd die wiederum für einen Theologen sind, weil sie einem Dinge sagen, wo man in seinem engen Blick oft gar nicht dran gedacht hat. Auch das finde ich durchaus bereichernd.
Jetzt auch zurückblickend auf das Corona-Jahr 2020, wie stark wurden Sie als Dekan denn frequentiert? Also zum einen von PfarrerInnen im Dekanat Erlangen, aber auch von anderen Menschen.
Also ich habe sehr stark gemerkt, natürlich in dem Fall als Dienstvorgesetzter von den Hauptamtlichen, für die ich verantwortlich bin. Im Großen und Ganzen haben die prima gewusst, was sie machen sollten. Der Vorgesetzte musste ihnen nur ab und zu noch einmal den Rücken frei halten und sie bestärken, dass das, was sie machen, richtig ist. Ich glaube, das war eine meiner wichtigsten Aufgaben. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, auch bei den Hauptamtlichen von Kirche ist das ganze breite Spektrum da, wie wir es in der Gesellschaft auch erlebt haben. Die einen, die fast zur Hyperaktivität neigen, ganz viele tolle Ideen haben und die alle auf einmal umsetzen. Und wo man dann eher sagen muss, du brauchst auch manches nicht machen, lass das mal sein. Und die anderen, die eher in eine Schockstarre verfallen und überhaupt nichts mehr trauen und sich völlig isoliert vorkommen und den Kontakt nicht mehr suchen. In dieser ganzen Bandbreite sind auch die Hauptamtlichen unterwegs. Die andere, wo man als Dekan natürlich immer wieder gefragt war, ist, wenn Presse gefragt hat, wenn Menschen einfach gerade in dieser Zeit das Gefühl hatten, dass Kirche grob versagt hat, dass Kirche sich anders hätte äußern müssen, dass Kirche was anders machen muss. Auch da waren viele Telefonate, Mails und dazu führen, das waren so die Sachen, die gerade im Frühjahr auf uns zukamen. Und dann eigentlich im August beginnen die Frage, wie feiert ihr den Heiligabend?
Sie haben die Vorwürfe bzw. die Kritik an Kirchen im Frühjahr erwähnt. Was wurde denn von den Kirchen gefordert während der ersten Monate der Corona-Zeit?
Abgesehen von manchen, die natürlich die Covid-19-Zeit genutzt haben, um die Grundsatzkritik, die sie an Kirche immer haben, erneut zu machen, das würde ich jetzt einfach mal weglassen, ist für mich wirklich selber auch ein ganz großes Problem gewesen, dass wir erst einmal zum Schutz der Schwachen uns ganz stark auf die Linie konzentriert haben. Jawohl, wir fahren herunter. Und was wir dabei übersehen haben, ist, dass das, was wir vermeintlich zum Schutz der Schwachen gemacht haben, natürlich auch zu einer Isolierung der Schwachen geführt hat. Ich mache es am deutlichsten in den Altersheimen. Ich hielt es damals selber auch für richtig, dass wir die Besuche ganz stark runtergefahren haben zum Schutz der Menschen, die da drin sind. Umgekehrt haben wir dann auch eben erlebt, dass wir damit zur Vereinsamung beigetragen haben. Deswegen glaube ich, dass wir da denen nicht das gebracht haben, was wir hätten bringen sollen. Ich tue mir aber selbst im Nachhinein, wo ich den Fehler benennen kann, schwer, wie wir es anders und besser hätten machen können. Es ist die große Schwierigkeit in diesem Bereich gewesen, dass es uns zum Teil, gerade da, wo wir auch in Altersheimen gut drin waren, gelungen ist, mit den Menschen auch Kontakt zu halten, man das aber nie nach außen laut hat kommunizieren können, weil es zum Teil ja auch vorschriftswidrig war. Da den richtigen Mittelweg zu finden und dass wir nicht noch zusätzlich Krankheit hineintragen oder mit rausnehmen, da sehe ich ein Riesenproblem. Und da arbeite ich auch für mich selber sehr stark dran und weiß keine Patentantwort drauf, wie man dieses Dilemma aushält, dass man genau weiß, man macht was falsch, indem man die Leute nicht besucht, aber man nicht weiß, was macht man stattdessen richtig. Und dieses Dilemma auszuhalten ist ganz schwierig. Zum Teil konnten wir das dann wieder in der Seelsorge mit den Angehörigen für die Angehörigen auffangen, deren Dilemma, aber nicht für die Kranken, die drin waren. Ähnlich ist es im Krankenhaus, wobei da natürlich die Vorschriften noch sehr viel rigider zum Schutz des Krankenhauses sein müssen. Bloß da wollte ich mich auch an dieser Stelle durchaus bedanken bei vielen Menschen, die in Krankenhäusern und Altenheimen gearbeitet haben und arbeiten, die sich bemüht haben, mit Seelsorgenden zusammenzuarbeiten. Und überall, wo da zusammengearbeitet wurde, konnte man diese Not auch ganz gut hinbekommen, wo man miteinander geredet hat.
Jetzt haben wir schon lange über die letzten Monate gesprochen, das Corona-Jahr 2020. Haben Sie denn schon mal eine ähnliche Adventszeit erlebt oder auch ein ähnlich schwieriges oder herausforderndes Weihnachten in Ihrer doch schon langen Amtszeit als Pfarrer?
Also in der Amtszeit erinnere ich mich sehr gut an ein Weihnachten von uns als damals junge Familie mit zwei kleinen Kindern, wo wir einfach alle vier krank waren und gleichwohl ich die neuen Gottesdienste halten musste. Das war ähnlich spannend und herausfordernd und ich habe es damals zumindest so erleben dürfen, dass meine damalige Gemeinde uns toll gestützt hat. Ich habe ab dem zweiten Gottesdienst noch genau eine Stimmhöhe gehabt, wo ich die verbliebenen 8 Gottesdienste durchziehen musste. Die haben wirklich toll mitgebibbert. Es war eine tolle Erfahrung. Wir haben uns Gott sei Dank danach auch ohne Spätfolgen wieder ganz gut erholt. Die 2 Tage selber waren völlig beschissen, aber wir denken immer noch im Nachhinein gerne dran. Das Blöde ist erst im Nachhinein, während wir es durchlebt haben, was wohl gerade auch für meine Frau und für die Kinder einfach saublöd, einen Papa zu haben, der dauernd in den Gottesdienst rennt. Das andere, was mir im Augenblick noch konstruktiver hilft als dieses: Wir waren 4 Geschwister und ich glaube, ich war 14, als wir zum ersten Mal Weihnachten gefeiert haben und alle gesund waren und nicht irgendjemand auch mit Bett oder sonst was da war. Und das ist eigentlich was, wo ich gern mit Covid-19 dran anknüpfen möchte, weil da war einfach für uns als Familie ganz oft nicht möglich, in den Gottesdienst zu gehen, weil die Zahl der Kranken einfach zu groß war. Und wir mussten Ersatzformen zu Hause finden. Da bin ich mit Covid-19 auch ganz zuversichtlich, dass da, wo jemand mit jemand anderem zusammenlebt, wo womöglich eine Familie da ist, man eben Gottesdienstersatzformen zu Hause pflegt, wo ich sage, die meisten finden die Weihnachtsgeschichte, sei es in der Bibel, sei es sonst wo, die meisten können entweder zumindest eine Strophe eines Weihnachtsliedes singen oder entsprechend Musik hören. Ich glaube, auch da kann man es schön machen, zusammen mit einem Tannenbaum. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da nicht mehr oder weniger Weihnachten ist als in all unseren schönen Gottesdiensten oder sonst was.
Wobei man ja auch nochmal sagen muss, 9 Gottesdienste in 2 Tagen, das ist ja auch schon gesund, doch ein Stück Arbeit.
Ja, aber das ist einfach für viele Kollegen, Kolleginnen in ländlichen Gebieten was normal ist. Da geht es uns in der Stadt meistens ganz gut, dass wir nicht ganz so beschäftigt sind.
Ja, wie wird denn dieses Jahr Weihnachten bei Ihnen und Ihrer Familie ausschauen?
Ja, die erste Antwort ist natürlich, wie bei Ihnen wahrscheinlich auch, ich weiß es noch nicht. Darüber hinaus, was ich bisher meine zu wissen.
Trauen Sie sich schon planen, ja?
Ja, das ist ja im Augenblick das Spannende. Wir müssen ja planen und wir planen unaufhörlich. Wir müssen planen in dem Wissen, dass die Pläne wahrscheinlich so nicht umgesetzt werden, aber die Pläne sind notwendig. Im Augenblick schauen die Planungen so aus, dass wir wahrscheinlich in der Neustadt die Zahl der Gottesdienste erhöhen werden, sodass ja statt einem wahrscheinlich 2 oder 3 Kurzgottesdienste auf mich zukommen und ich dann einfach erst für Familie zur Verfügung stehe. Und es ist bei den 3 Kindern einfach unterschiedlich. Eins unserer Kinder lebt alleine, der wird nach Hause kommen und der wird auch auf jeden Fall da sein. Ziemlich egal, wie es weitergeht. Der andere lebt mit seiner Freundin zusammen. Die werden, wenn es irgendwie möglich ist, beide Familien besuchen. Da rechnen wir mal, dass er auch teilweise da sein wird. Und bei unserer Tochter ist völlig klar, aufgrund der Krankheitssituation ihres Mannes, die werden uns nicht besuchen und die werden wir auch an Weihnachten nicht sehen. Da werden wir mal anschließend schauen, ob wir vielleicht in den Tagen von Weihnachten gemeinsam einen Spaziergang machen können. Ja, und ansonsten werden meine Frau und ich an der Ostertradition anknüpfen. Wir haben festgestellt, an Ostern, es ist erstmals seit 35 Jahren, dass wir allein zu zweit feiern. Irgendwie haben wir dem aber auch Positives abgewinnen können. Es war irgendwie vieles ruhiger und entspannter, so sehr uns natürlich unsere Kinder gefehlt haben und so sehr wir gut darauf verzichten können, diese positiven Erfahrungen ein zweites Mal zu haben.
Gibt es denn bestimmte Rituale bei Ihnen in der Familie, die Sie auch dieses Jahr haben werden, egal wie viele Menschen dann tatsächlich über Weihnachten da sind? Also haben Sie in der Familie ein spezielles Weihnachtsessen oder auch Lieder, die Sie singen?
Ich habe es vorhin schon angedeutet, was für mich und was für uns als Familie wichtig ist, egal wie wir sind. Ich bin mir ganz sicher, dass wir nochmal die Weihnachtsgeschichte lesen und ich bin mir ganz sicher, dass wir O du Fröhliche singen. Das muss meine Frau wieder hart ertragen mit mir zusammen. Ist nicht nur ein weihnachtliches Ereignis, obwohl sie weiß, dass es mir ganz arg wichtig ist. Und wenn wir zu zweit sind, wird meine Frau auch Klavier spielen und ich werde dazu singen. Auch das ist kein Kunstgenuss, aber es ist für uns beide schön. Was das Essen angeht, ist bei uns üblich, dass in der Küche möglichst wenig passiert. Und ich nehme an, das, was wir da bisher gegessen haben, werden wir diesmal wieder essen. Das sind Laugenbrezeln und da dazu kleine Würste, wir nennen sie Puppenwürste, Gelb-Weißwürste, die eben entsprechend klein sind. Und dann müssen wir schauen, wie viel von den Würsten wir einkaufen müssen.
Oder wie lange sie dran essen. Ja, das ist ja die andere Option.
Vielleicht regeln wir es lieber übers Einkaufen. Das ist fürs Gewicht sinnvoller.
Dinge, die sich niemals ändern. Weihnachten und die Gewichtsfrage.
Wobei ich mich schon auf die Plätzchen auch freue. Gewicht hin oder her.
Wenn man dann so ans kommende Jahr denkt, dann weiß man ja noch nicht so sicher, ob man sich dann darauf freuen kann oder nicht. Es gibt natürlich hoffnungsvolle Anzeichen, dass es dann doch auch wieder besser wird. Was wäre denn von Ihrer Seite aus ein Wunsch für das Jahr 2021, für die Menschen hier in Erlangen, aber vielleicht auch für Sie ganz persönlich?
Ich wünsche mir für 2021, dass wir es schaffen, mit größerer Selbstverständlichkeit mit Covid-19 oder irgendetwas anderem, was dann kommt, zu leben. Dass wir einfach auch andere Lösungen für uns finden und dass wir es aushalten, dass eben nicht alles planbar, nicht alles verfügbar ist. Ich glaube, das ist etwas, was für 2021 durchaus möglich ist. Ich habe im Augenblick etwas Bedenken, dass wir zu sehr drauf schielen, dass irgendwie bald alles wieder wie vorher ist. Ich glaube, unser Leben wird sich geändert haben und wir werden, so wie wir es gerade auch beschrieben haben, manches wird sich zum Positiven gewandelt haben, manches wird auch negativ bleiben und wir werden da nicht hinkommen. Aber das auszuhalten, feste miteinander zu planen, miteinander Lösungen zu suchen, das ist eigentlich mein Wunsch fürs kommende Jahr. Ja, und für mich selber da auch, dass ich das mit meiner Familie zusammen kann, dass ich es in meiner Arbeit kann, dass es uns zusammen gelingt, da immer wieder auch das Positive zu sehen und uns von den Schwierigkeiten nicht unterkriegen zu lassen. Und ich habe es am Reformationstag versucht, in dem Wort Martin Luthers auch zusammenzufassen, dass wir als gerechtfertigte Sünder leben können. Es klingt jetzt komisch zu sagen, ich möchte gern, dass wir bewusst als Sünder leben. Mir ist es wichtig, Sünder sein heißt für mich, dass ich mir selber auch eingestehen kann, jawohl, ich mache Fehler, ich mache Dinge falsch, ich lade Schuld auf mich. So sind wir Menschen eben. Dass wir aber gerechtfertigte Sünder sind, dass Gott uns, obwohl wir so sind, wie wir sind, obwohl wir immer wieder Fehler machen, dass der uns ganz viel zutraut und uns begleitet, dass wir uns auch von diesen Fehlern wieder wegbewegen können, Dinge ändern können und dass wir da auch was erreichen können. Das wäre für mich etwas, was ich uns insgesamt wünsche und wo ich auch den Eindruck habe, dass wir dann als Kirche wieder wichtig sind, weil das war eigentlich etwas, was mir gerade die Gespräche mit Menschen im öffentlichen Raum im August, September gezeigt haben, die genau gesagt haben, dafür brauchen wir Kirche, dass wir perfekt und mit riesigem Einsatz planen und tolle Sachen entwickeln und es aushalten, dass die Planungen gut waren, nur dass wir was ganz anderes machen. Und das wäre für mich etwas, ich glaube, da ist auch Kirche wichtig, auch dass Kirche, so wie wir es vorhin gesagt haben, deutlich benennt, da haben wir was falsch gemacht, da sind wir gescheitert. Wir brauchen es nicht schönreden, wir können die Kraft nicht für dumme Ausreden verwenden, sondern die Kraft nach vorne wenden, dass wir es beim zweiten oder dritten Mal besser machen. Uns aushalten, dass wir vielleicht ein zweites und drittes Mal brauchen, bis wir eine vernünftige Lösung haben.
Herr Huschke, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind gespannt, was uns die nächsten Wochen und dann gerade auch die Weihnachtszeit bringen werden, welche Möglichkeiten angeboten werden und genutzt werden von Gottesdiensten in unterschiedlicher Form. Und wir wünschen natürlich Ihnen ganz persönlich und Ihrer Familie eine hoffentlich wunderschöne, entspannte und vor allem gesunde Adventszeit.
Vielen Dank und Ihnen und Ihren Familien weltweit auch eine gesegnete Weihnachtszeit.